Erfordia Latina. Latein aus Erfurt bei Radio Frei.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei der 131. Lateinsendung von Radio Frei aus Erfurt. Heute geht es um Kirchenmusik. Wir werden ein Interview mit Herrn Wieland Moderecker hören, Lehrer am Evangelischen Ratsgymnasium in Erfurt, wo er uns einiges Grundsätzliches über den gregorianischen Choral erzählt und seine Weiterentwicklung bis hin zu unserer modernen Musik, also wo die Wurzeln auch der heutigen Musik im Kirchlichen liegen könnten. Charismi salvete ad editionem centesimam tregesimam primam, emissionis latine stationis radiophonici frae erfurtiensis. Hodie habemus colloquium per contativum cum domno Wieland Moderecker, qui professor musice est in gymnasio senatorio evangelico erfurtiensi, qui docet et musicam et mathematicam, et nobis lingua theodisca narrabit de canto gregoriano et de emolumento musice in de a tempore cantus gregoriani usque ad musica moderna. Etiam generatim non nulla scito digna de musica ecclesiastica auscultabimus. Veniam peto, quia colloquium non fecimus lingua latina, sed lingua theodisca, quia domnus Moderecker non callet linguam latinam, sed tamen amat et diligit et maximi estimat linguam latinam in musica. Promitto quod in emissionibus posterioribus lingua latina denuo prevalebit, tamen sit hec emissio vobis omnibus oblectamento maximo et delectationi spirituali. Meine Damen und Herren, heute geht es um Musik, und zwar um Musik und lateinische Sprache. Und da habe ich einen Spezialisten eingeladen, Herrn Wieland Moderecker vom Evangelischen Ratsgymnasium. Herr Moderecker, was unterrichten Sie denn dort?
Ich unterrichte Mathematik und Musik.
Was hat denn Mathematik mit Musik zu tun?
Also einmal sage ich immer, für mich ist ein guter Ausgleich. Einmal habe ich das sehr Kreative, dann das sehr Genaue auf der einen Seite. Aber es gibt natürlich auch Berührungspunkte in der modernen Musik, aber auch schon in der Musik, wo wir jetzt drüber sprechen wollen, auch schon ja, im Prinzip angefangen von Pythagoras, der sich mit Verhältnissen beschäftigt hat, gibt es da Berührungspunkte.
Die lateinische Sprache ist genauso international wie die Mathematik. Schüler interessieren sich sowohl für lateinische Sprache als auch für Mathematik, als auch für Musik. Haben Sie auch diese Erfahrung gemacht?
Ja, es gibt natürlich unterschiedliche Abstufungen bei den Schülern. Manche interessieren sich natürlich mehr für Mathematik, manche mehr für Musik, manche weniger für Latein.
Für die Schüler, die jetzt zuhören, wollen wir ein bisschen Nachhilfe geben. Der gregorianische Choral, wie würden Sie Schülern den gregorianischen Choral nahebringen?
Also erstmal ist es natürlich ein bisschen schwierig, den Schülern was zu erzählen über gregorianischen Choral. Die sagen, das ist so weit weg und was hat das eigentlich noch mit uns zu tun? Eigentlich kann man sagen, dass alle, jetzt müssen wir vorsichtig sein, europäische Kunstmusik von gregorianischen Choral im weitestgehenden Sinne abstammt, dass das sozusagen eine Wurzel ist unserer heutigen Musik, wie wir sie hören, auch die Musik, die im Radio und in der populären Musik gespielt wird, die ja auch von der europäischen Kunstmusik beeinflusst ist.
Warum heißt das gregorianischer Choral?
Also erstmal, was ist der gregorianische Choral? Es ist ein einstimmiger lateinischer Gesang, der in der Liturgie der römisch-katholischen Kirche benutzt wird. Das heißt, der bestimmt den Ablauf des Gottesdienstes und irgendwann, das kommt noch, ist noch früher, noch sozusagen aus der jüdischen Tradition, gab es diesen Gesang schon und der ist eben übertragen worden auf die römisch-katholische Kirche und dass man eben einen Ablauf des Gottesdienstes singt. Einstimmig, Vorsänger, Nachsänger oder Gemeinde. Und der ist natürlich in der Zeit auf Latein gewesen.
Und bedeutet das, dass die orthodoxe Kirche gar keinen Gesang hat, so wie wir ihn kennen oder anders? Und Sie haben betont, die römisch-katholische Kirche, wie schaut es denn da aus in der protestantischen Kirche?
Also wir sind ja jetzt noch vor der Reformation. Da können wir dann vielleicht später nochmal drüber reden, wie es dann in der protestantischen Kirche ist. In der orthodoxen Kirche gibt es natürlich genauso dann Kirchenmusik. Das ist jetzt nicht unser Schwerpunkt. Dieser gregorianische Choral heißt deswegen gregorianisch, weil der Legende nach Papst Gregor, der lebte ungefähr von 540 bis 604 und er soll den gregorianischen Choral bzw. die Gesänge, die es schon in der Kirche gab, geordnet haben. Der Begriff gregorianische Choral kommt eigentlich erst aus dem 9. Jahrhundert. Da wurde sich dann Gedanken gemacht, also gibt es so Abbildungen, wo Papst Gregor da sitzt mit dem Stift und eine Taube als Heiliger Geist diktiert ihm sozusagen, was er zu schreiben hat. Daher kommt der Name des gregorianischen Chorals.
Und der gregorianische Choral spielt ja heute nicht mehr so eine Rolle in der Kirche, hat auch mit der Liturgiereform zu tun, natürlich Mitte der 60er Jahre. Und trotzdem hat man das Gefühl, dass im Internet ganz viele gregorianische Chorale erscheint und auch von Leuten, die sonst mit Kirche nicht viel am Hut haben, gern gehört werden. Wie kann man das erklären?
Naja, im Prinzip ist das, was ich vorhin schon sagte, dass eben das ein Grundsatz ist unserer Musik. Und dann habe ich noch das Gefühl, dass eben so eine, diese mystische also Sache, dass man eben einen Text nicht versteht und das ist ein bisschen geheimnisvoll, Kloster, dass das vielleicht ein Grund dafür sein könnte, dass die Leute heutzutage sich wieder mit so einen Sachen beschäftigen und es wird dann ja auch im Internet aufgepoppt sozusagen, sage ich jetzt mal, mit Elementen der populären Musik und dann ergibt sich da so eine eigentümliche Mischung, die ja dem einen oder anderen eben gefällt. Ganz kurz vielleicht für die Besucher, die jetzt nicht regelmäßig im Gottesdienst sind. Es gibt bei der Liturgie ein sogenanntes Ordinarium. Das ist das, was in jedem Gottesdienst stattfindet, in der einen oder anderen Form und das ist eben früher Latein gewesen und in vielen Kompositionen, eben heutzutage auch noch, ist die lateinische Sprache da vertreten. Da gehören jetzt dazu das Kyrie, erbarme dich, das Gloria, das Credo, das ganz normale Glaubensbekenntnis, Sanctus, geheiligt sei der Herr und Agnus Dei, das Lamm Gottes. Das ist dieser Kreis, der zu dem sogenannten Ordinarium gehört.
Und was gehört zum Proprium Missae?
Zu bestimmten Feierlichkeiten werden halt bestimmte Gesänge dazugenommen, zum Beispiel Introitus oder Graduale oder Alleluja. Und das Alleluja spielt eine ganz wichtige Rolle bei der Entwicklung eigentlich des gregorianischen Chorals und der Entwicklung der Mehrstimmigkeit, die daran gekoppelt ist. Also die heutige Musik ist ja nicht mehr einstimmig, sondern eben mehrstimmig und das hat sich aus diesen Bestandteilen vor allen Dingen entwickelt.
Das wurde ja dann immer mehr von einem einfachen Gesang über Instrumentalmusik hin zu ganzen Konzerten ausgebaut. Wie stehen Sie dazu? Soll man wieder zurück zu den Wurzeln gehen?
Also ich denke, man kann die Zeit nicht zurückdrehen und es ist sicherlich auch mal interessant. Es gibt, ich habe auch schon Gottesdienste erlebt, wo wirklich das komplett auf Latein gehalten wird. Ich finde schon, dass es einen Vorteil hat, dass eben das heutzutage jeder die Liturgie, also den Ablauf des Gottesdienstes versteht, da natürlich auch danach die Kirchenmusik ausgerichtet wird.
Trotz der Volkssprache in der Liturgie ist es nach wie vor der Fall, dass die Komponisten lieber für lateinische Messen komponieren. Hat das vielleicht mit der Internationalität zu tun?
Ja, also ich denke, das steht einfach in der großen Tradition, was Sie jetzt schon angesprochen haben, dass viele Komponisten diese lateinischen Messen vertont haben.
Was ist leichter zu singen, lateinisch oder eine doch etwas harte deutsche Sprache?
Da ist eigentlich so ein großes Problem, will ich es nicht nennen, aber doch eine große Frage, wie man Latein dann singt. Also es gibt ja auch durchaus Messen, zum Beispiel fällt mir gerade ein, deutsche Messe von Schubert, der das Ganze auf Deutsch gemacht hat. Beides hat seine Vorteile. Deutsch ist eben was, was man versteht. Das Latein ist immer die Frage für den ausführenden Musiker zumindest, wie spreche ich es denn aus? Welche Art von Latein nutze ich? Viele Sänger bevorzugen das italienische Latein, wo sie dann von der italienischen Oper ihr Italienisch nutzen können, weil es einfach schön klingt. Manche, also da machen sich wirklich viele Gedanken, Dirigenten und Ausführende, wie kann ich jetzt die Sachen am besten singen? Ob es diesen Vorteil gibt von Latein und Deutsch.
Ich meine wegen der Internationalität, weil ein Komponist, der gleich in lateinischer Sprache Musik dazu schreibt, der weiß, das kann auch international aufgeführt werden, in Amerika und überall in Europa und Japan, wo auch immer, auch zu zeigen, dass der weltumspannende Katholizismus dann auch in der Kunst weiterlebt.
Also ich denke nicht, dass ein Komponist hinsetzt und sagt, ich schreibe jetzt mal auf Latein, damit es international ist. Ich glaube, er kommt da eher aus der Tradition. Und natürlich ist es so, dass eben das Latein, dieser Ablauf, über den wir gesprochen haben beim Gottesdienst, dass der schon eben eine große Tradition hat, angefangen von den ganz frühen Leuten. Es ist ja auch so, dass wir schon wieder ein bisschen weggekommen vom gregorianischen Choral, aber die ersten Sachen sind natürlich völlig ohne Komponistenbezeichnung geblieben. Aber dann ab der sogenannten Notre-Dame-Epoche, da gibt es dann die ersten Komponisten, die sich dazu bekannten, was sie da komponiert haben. Vorher waren das die Mönche, die es eben überbracht haben, hauptsächlich erstmal auch mündlich, bevor es dann überhaupt aufgeschrieben wurde. Und von da angefangen, Leonin und Perotin, sagt man da als erste Komponisten sozusagen, die man identifizieren kann, über die Renaissance dann mit dem berühmten franco-flämischen Komponisten bis zu Bach natürlich, der als protestantischer Komponist natürlich auch eine große Messe geschrieben hat.
Im protestantischen Bereich, da spielt ja das Kirchenlied eine große Rolle. Und da habe ich gelesen, dass viele Kirchenlieder nichts anderes sind als entweder Psalmen oder Hymnen, die dann verdeutscht worden sind und dann zu Kirchenliedern geworden sind.
Ja, das ist ganz interessant, diese Wechselwirkung zwischen kirchlicher und weltlicher Musik. Und das ist auch ein Umbruch seit vom gregorianischen Choral. Also es hat sich immer mehr verselbstständigt, es ist immer mehr Sachen sind dazugekommen und er wurde mehrstimmig, zum Teil auch mit Instrumenten begleitet und viele verschiedene Sprachen und Texte wurden übereinander gesungen. Und irgendwann wurde gesagt, so eigentlich sind wir weggekommen von der eigentlichen Liturgie, dass man den Text wirklich gut versteht. Und da wurde vom Konzil in Trient, was im 16. Jahrhundert stattfand, wurde diskutiert, also nicht nur über Kirchenmusik, aber insgesamt über Veränderungen der Kirche nach der Reformation. Wie können wir das wieder zurückbringen zu den Wurzeln?
Also das betraf auch die bessere Priesterausbildung, genau, und Neuherausgabe der lateinischen Bibel.
Da stand es wirklich auf der Kippe. Es wurde wirklich diskutiert, ob man wieder sagt, man singt wirklich in der Kirche nur noch einstimmig, damit man eben den Text versteht und sich darauf konzentriert und sich nicht durch weltliche Sachen ablenken lässt, der Zusammenhang zwischen weltlicher und kirchlicher Musik. Also es war dann so, dass diese Musik immer komplexer wurde und um sich das zu merken, haben die Mönche sich Texte zu den Tönen, die sie singen sollten, ausgedacht und die kamen oft aus der weltlichen Musik. Und es gab dann Beeinflussung, dass eben weltliche Lieder in der Kirche benutzt wurden, bloß mit einem Text und auch andersrum, dass kirchliche Lieder als weltliche Lieder genommen wurden. Berühmtes Beispiel ist zum Beispiel »Nun ruhen alle Wälder« und »Innsbruck, ich muss dich lassen«, die den gleichen Melodiestamm haben, aber eben das eine weltlich, das eine kirchlich ist. Und diese Wechselwirkung war auch was, was den Hardliner, sage ich jetzt mal, beim Konzil von Trient ein Dorn im Auge war und die gesagt haben, wir müssen da wieder zurückkommen. Und der Kompromiss war dann sozusagen, dass man von dieser Auswahl, also man hat eine gewisse Auswahl nur noch zugelassen für die Liturgie, aber man hat nicht die Kirchmusik an sich komplett beschnitten, sodass man sagte, man macht jetzt wirklich bloß noch das Ordinarium und das Proprium, wie sie ursprünglich waren, sondern man hat da sehr viel mehr zugelassen. Und von da konnte die Entwicklung eben weitergehen, die mehrstimmige Entwicklung, und es wurde nicht. Also was wäre passiert, könnte man sich jetzt vorstellen, wenn die wirklich gesagt hätten, wir machen jetzt in der Kirche nur noch wieder den einstimmigen Gesang, dann sähe vielleicht unsere europäische Kunstmusik heute anders aus.
Und das protestantische Kirchenlied, das wurde dann erst später übernommen vom Katholizismus. Also heute sind auch im Gotteslob viele Lieder protestantischen Ursprungs.
Ja, da bin ich jetzt nicht ganz der Fachmann für, ich bin selber Protestant, aber ich weiß natürlich, da gibt es viele Übernahmen, also in der katholischen Kirche werden auch Lieder von Bach gesungen, der natürlich eigentlich protestantischer Komponist war.
Aber der echte gregorianische Choral, den muss man in lateinischer Sprache singen. Würden Sie das auch so sehen?
Ja, auf jeden Fall. Und wenn man da aufmerksam ist und ein bisschen geschultes Ohr hat, hört man auch wirklich immer wieder einzelne Bestandteile, also diese festgeprägten Melodien. Mir fällt jetzt ein, Dies Irae. Das ist eine festgefügte Melodie. Dies Irae, Dies Ila. Und wenn man da mal aufmerksam ist in Filmmusiken oder in Hörspielmusiken, wenn es um Tod geht, kann man oft, sage ich mal, natürlich nicht durchweg, aber oft kommen dann die Filmmusikkomponisten auf die Idee, ach ja, da würde doch das jetzt passen. Und das ist wirklich, an verschiedenen Stellen kann man das in Filmen beobachten, dass dann irgendwo diese Melodie auftaucht, ohne Latein natürlich in dem Moment, aber der geschulte Hörer, der weiß, ah ja, da steckt eben dieser alte Hymnus dahinter. Dieser Hymnus ist nicht ganz richtig, das wäre in dem Fall eine sogenannte Sequenz.
Was ist denn eine Sequenz? Was ist dann der Unterschied zwischen Hymnus und Sequenz?
Also Sequenz ist etwas, was sich entwickelt hat aus dem Alleluja, das haben wir ja ganz am Anfang schon gesagt. Und zwar war das Alleluja nicht so ein ganz schlichter Gesang. Zu den Festlichkeiten, wo das Alleluja gesungen wurde, sollte auch die Musik natürlich festlich sein. Und der war also nicht syllabisch, das heißt für jede Note ein Ton, sondern er war melismatisch. Er war Koloraturen, sagt man dann später im Barock dazu. Er war so, dass eine Silbe auf mehrere Töne verteilt wurde. Und was ich vorhin schon andeutete, kamen die Mönche auf den Gedanken, ach, das ist so schwierig zu lernen. Wir denken uns einfach unter die Melismen, unter diese Töne, die auf eine Silbe, eben auf das Alleluja gesungen wurden, denkt man sich Texte darunter aus. Und diese Texte haben sich dann verselbstständigt. Die wurden dann zu eigenen Bestandteilen. Und daraus ist zum Beispiel auch sowas wie der Pfingsthymnus Veni Sancte Spiritus ist aus so Sequenzen entstanden, dass man das Alleluja, die Noten mit Texten versehen hat und erweitert hat. Und daher kommt unsere Musik. So hat sich die Musik in der Zeit weiterentwickelt.
Was ist denn für Sie akzeptabel als Kirchenmusik und wo sind Ihre persönlichen Grenzen?
Ach, ich kann damit viel im Leben. Also manche sagen so diese Sakropop-Sachen, die natürlich dann auf Deutsch sind, und ich kann allem was abgewinnen. Also ich kann sowohl einen ganz klassischen lateinischen Gottesdienst, zum Beispiel war ich Assisi, und da einen ganz traditionellen lateinischen Gottesdienst mit ganz traditioneller Liturgie finde ich sehr ansprechend. Aber ich kann auch verstehen, dass natürlich heutige Generation sagen, nee, wir wollen auch wirklich das, was wir im Radio hören, wollen wir auch in der Kirche, also unsere Musik sozusagen, auch was mitnehmen in unseren Glauben, in unsere Kirche, in unsere Gottesdienste. Auch da kann ich dahinter stehen und kann sagen, das ist mal gut, ausschließlich weder das eine noch das andere, würde ich sagen. Aber wenn man dann eine gute Mischung hinbekommt, ich finde es, so wie ich am Anfang sagte, Musik und Mathematik, finde ich eine gute Mischung auch da gut.
Umgekehrt kann man ja auch gerade Jugendliche ansprechen und neugierig machen für alte Dinge auch,
nicht? Auf jeden Fall. Und damit sind wir ja auch eingestiegen, dass wir gesagt haben, diese mystischen Gesänge, wo man gar nicht den Text so richtig versteht und den Mönchgesang so zu ahnen glaubt, können eben auch ihren eigenen Reiz entwickeln und beruhigend wirken für die meisten Leute.
Na, gracias, agimus, sumus in emissione latina, rogo a te ut salutes, discipulos tuos.
Saluto omnes, discipulos meos et collegas in scola mea.